Sie ist mehr als ein Sorgenkind der Politik. Sie ist die älteste Partei Deutschlands und bislang ein Stützpfeiler von Demokratie und Parlamentarismus. Aber wird das so bleiben? Das SPD-Desaster. Ist der Sinkflug noch zu stoppen? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Meine Gäste hier im Studio, Jessica Rosenthal ist bei uns. Sie sind Vorsitzende der Jungsozialisten in Nordrhein-Westfalen. Johannes Kaas, SPD-Bundestagsabgeordneter, einer von drei Vorsitzenden des Seeheimer Kreises. Hat sich Parteispitze jetzt ein Vorbild genommen. Gibt's auch drei Vorsitzende inzwischen, zwar nur vorübergehend. Und sie würden es wahrscheinlich nicht zurückweisen, wenn man den Seeheimer Kreis mit dem Adjektiv pragmatisch versehen würde. Richard Hilmer, Meinungsforscher von Policy Matters, Gesellschaft für Politikforschung und Politikberatung. Und mein Kollege Paul Ronsheimer, stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung. Herr Kaas, also eine Mitgliederbefragung zum Parteivorsitz oder für den Parteivorsitz soll es jetzt richten. Ebenso eine mögliche Doppelspitze. Einer der früheren SPD-Chefs, Franz Müntefering, hat ja gesagt, das Amt des Parteivorsitzenden sei das Schönste nach dem Papst. Jetzt hat man allerdings den Eindruck, eine ganze Reihe von SPD-Politikern würden tatsächlich lieber Papst werden. Warum müssen Sie im Moment, nicht Sie persönlich, sondern die SPD, dieses Amt wie Sauerbier anbieten?
Also ich glaube nicht, dass wir es wie Sauerbier anbieten müssen, sondern nach dem, finde ich, bedauerlichen Rückzug von Andrea Nahles ist es so, dass die SPD sich, finde ich, die Zeit genommen hat, ein Verfahren zu finden, wo alle mitgenommen werden, sowohl in der Bundestagsfraktion als auch in der Partei. Das heißt, wir haben drei stellvertretende Vorsitzende, die das Verfahren moderieren. Es ist, finde ich persönlich, auch gut, dass die nicht kandidieren, weil sie dann natürlich eine ganz andere Glaubwürdigkeit im Verfahren haben. Und wir haben dann gesagt, dass die Mitglieder es mitentscheiden. Die Verfahrensregeln sind jetzt gerade erst raus. Jetzt gibt es einen Zeitpunkt, bis zu dem sich Einzelbewerber oder Teams melden können. Ich finde, es ist ein sehr faires, sehr demokratisches, sehr vernünftiges Verfahren und bin damit sehr zufrieden.
Frau Rosenthal, es geht ja nicht nur um Personalfragen der SPD, sondern auch um eine inhaltliche Neuaufstellung, was man halt so sagt, wenn man ziemlich ratlos ist. Hat denn die SPD überhaupt noch die Kraft für eine solche inhaltliche Neuaufstellung, Neuorientierung?
Ja, also ich würde erstmal zurückweisen, dass wir das nur sagen, weil uns gerade nichts anderes einfällt, sondern ich glaube schon, dass es in der SPD, in allen Gliederungen, in denen ich unterwegs bin, aber auch darüber hinaus, die Erkenntnis da ist, dass wir Antworten für Zukunftsfragen finden müssen. Und wir sind ja auch schon gestartet in so einen inhaltlichen Prozess. Und der muss jetzt aus meiner Sicht und aus unserer Sicht, glaube ich, der gesamten SPD, muss jetzt nochmal an Fahrt gewinnen. Wir müssen nochmal klar sagen, was die Zukunftsthemen angeht, haben wir die Antworten und diese Antworten auch diskutieren. Und ich glaube, dass da auch dieses Verfahren ganz klar die Möglichkeiten bietet, weil es eben nicht nur um Personal gehen darf darum und nicht nur dabei gehen, darum gehen darf, dass zwei Personen an der Spitze ausgetauscht werden, sondern es muss ein Ideenwettbewerb werden. Und da kann ich nur zustimmen. Ich glaube, dass die SPD vormacht, wie Demokratie geht. Und ich kann auch nur alle einladen, einzutreten in diese Partei und mitzuentscheiden, wie es mit der SPD weitergeht.
Hilmer, Sie haben im Auftrag der parteinahen Friedrich-Ebert-Stiftung eine Studie erstellt. Ich fasse es mal kurz zusammen. Da kommt als Ergebnis raus, dass der Parteiapparat der SPD, also die Mandats-, die Amts-, die Funktionsträger und viele potenzielle SPD-Wähler eigentlich in unterschiedlichen Welten leben. Ist das das eigentliche Problem der SPD?
Also ich denke schon, dass die SPD partiell den Kontakt zu bestimmten Wählergruppen verloren hat. Und das ist natürlich für eine Volkspartei problematisch, vor allen Dingen dann, wenn es sich eben um eigentlich die Kernwählerschaft handelt, für die SPD immer sich auch zuständig gefühlt hat, eben die sozial Schwachen, die zuletzt eben insbesondere diejenigen waren, die die SPD verlassen haben. Die SPD muss deswegen sicherlich auch die Personalfragen klären, aber Sie haben völlig recht, entscheidender fast noch, ist die programmatische Ausrichtung für eine demokratische Partei ist immer ganz wesentlich zu klären, für wen gehe ich denn in die Wahl, wessen Interessen will ich denn vertreten. Und ich denke, das ist bei der SPD nicht mehr ganz so klar. Man hat sogar manchmal den Eindruck, es sind gar nicht mehr sozusagen die einfachen Arbeitnehmer, sondern eher die höheren Angestellten und Beamten.
Ronsheimer, bis Dezember will sich die Partei jetzt Zeit lassen, die Parteispitze neu zu ordnen. Und dann soll auf dem Parteitag ja auch über die Zukunft der GroKo abgestimmt werden. Kann man bei diesem Zeitkorridor bis zum Jahresende, also über 6 Monate, sagen, dass Angela Merkel wieder ruhiger schlafen kann, was die Zukunft der GroKo angeht?
Ja, ich denke absolut. Angela Merkel kann ruhiger schlafen. Zum einen, weil die SPD weitermachen wird und zum anderen, weil all ihre potenziellen Nachfolger und Nachfolgerinnen sich so ja wahnsinnig schlecht anstellen. Aber ich finde, also wenn man jetzt auf die SPD blickt, muss man sagen, ich glaube, die Menschen sind auch gleichzeitig wahnsinnig genervt von dieser Selbstbeschäftigung der Partei. Also sie reden die ganze Zeit darüber, man muss sich mehr mit den Themen befassen der Menschen und man muss sich man muss da andere Zielgruppen finden. Ich glaube, dass das Problem der SPD ist, dass sie sich vor allem eigentlich auf Themen konzentriert hat, die sie auch in den vergangenen Jahrzehnten sozusagen groß gemacht hat. Rente, soziale Gerechtigkeit, eigentlich Themen, die ja Menschen ansprechen sollten, die zum Beispiel im Niedriglohnsektor oder eben Rentner sind, ansprechen sollten. Sie haben es eben verpasst, sich auf andere Themen zu setzen. Und dafür kriegen sie die Quittung. Und wenn man sich die Grünen anschaut, das ist ja nicht nur das Thema Klima, sondern es ist eine modernere Partei geworden. Und bei der SPD hat man das Gefühl, ja, da ist man immer noch irgendwie sehr, sehr weit zurück.
Wenn Sie gestatten, würde ich zunächst mal gerne nach Personalfragen fragen. Zum Inhalt kommen wir auch noch. Eine Mitgliederbefragung ist ja wahrscheinlich eine ziemlich gute Idee, wenn man sagt, die Mitglieder sollen sich eben beteiligen oder sollen faktisch die Parteispitze wählen. Aber was verspricht sich die SPD eigentlich von einer möglichen Doppelspitze? Man kann ja bei den Grünen und bei der Linkspartei nachfragen, dass das ja durchaus problematisch und schwierig werden kann. Was versprechen Sie sich davon?
Ja, also ich glaube, es geht darum, dass wir einen radikalen Kulturwechsel in der Politik brauchen. Und ich glaube nicht, dass das nur die SPD betrifft, aber es betrifft auch und vielleicht auch besonders die SPD. Und die Idee hinter der Doppelspitze ist ganz klar zu sagen, wir treten als Team an, wir sind ein Team. Ich glaube, man muss das sogar noch ausweiten. Es geht nicht nur darum, dass 2 Menschen für die Doppelspitze kandidieren, sondern dass wir sogar in größeren Teams denken. Und wenn man sich verpflichtet, ein Team zu sein, dann hält man auch zusammen. Und ich glaube, was der SPD auch geschadet hat in den letzten Monaten, ist, dass man nicht mehr das Gefühl hatte, dass wir zusammenhalten. Das ist natürlich trotzdem so, aber dass wir diese Außenwirkung nicht mehr haben, das ist, glaube ich, ganz elementar wichtig und deswegen brauchen wir Teamlösungen.
Ich muss noch mal sagen, also eine Möglichkeit ist die Doppelspitze, es wäre auch eine Einzelkandidatin oder ein Einzelkandidat möglich, Herr Kaas. Diese mögliche Doppelspitze, die soll sich ja sozusagen frei floatend bilden. Bedingung ist eigentlich nur, dass eine der beiden Personen eine Frau sein muss. Eine der beiden Parteivorsitzenden, wenn es eine Doppelspitze ist. Kann das sein, dass sich da eine Doppelspitze bis Dezember durchsetzt, an die im Moment noch niemand denkt? Eine faustdicke Überraschung eigentlich ist dann für Freund und Feind der SPD?
Manchmal richt man sich über seine eigene Partei auf. Das kennt man ja. Manchmal wundert man sich. Aber in diesem Fall glaube ich, dass der Parteivorstand, dass die 3 Vorsitzenden ein wirklich gutes Verfahren gewählt haben, weil es regt nicht nur die Fantasie an, sondern es prüfen sich auch viele Mandatsträger, Interessierte, auch Menschen vielleicht ohne Parteiamt, aber in anderen gehobenen Positionen, ob sie sowas nicht machen wollen. Das Quorum ist so groß, dass man nicht das Gefühl hat, dass jetzt nun jeder, der irgendwie dringend mal sich äußern möchte, sich melden kann. Aber wenn man da eine gewisse Ernsthaftigkeit hat, wenn man da Leute hat, dann kann es durchaus sein, dass einer oder zwei in anderer Art und Weise unterwegs sind, auf Landesebene, auf kommunaler Ebene als Bürgermeister, aber für die Partei einen echten Mehrwert bringen könnten. Wir haben das ja mit Franziska Giffey erlebt, die war Bezirksbürgermeisterin in Neukölln in Berlin. Und heute würde keiner sagen, dass das nicht ein Gewinn war. So, und deswegen glaube ich, ist das ein gutes Verfahren. Und wenn man das über die Mitglieder macht, dass die Mitglieder am Ende abstimmen, haben diejenigen, die kandidieren, auch den entsprechenden Rückhalt. Und deswegen glaube ich, ist das ein sehr weises Verfahren.
Jetzt ist ja die Frage, wie sieht dieses Teambuilding aus? Da könnten sich ja auch freie Radikale zusammentun und zusammenfinden in dieser Suchbewegung. Kann es auch
die
sein, dass...
Die Bildzeitung hat bestimmt einen Vorschlag.
Ich wollte gerade fragen, warum machen Sie es denn nicht, Herr Kaas? Haben Sie dann auch darüber nachgedacht, anzutreten?
Als ich mal angefangen habe, war ich sehr, sehr stolz darauf, Abgeordneter zu sein. Und man muss dann einfach wissen, was man kann und was man nicht kann. Da ich immer sehr direkt bin und mich auch gerne kontrovers äußere und mich gerne auseinandersetze, bin ich vielleicht nicht in jeder Lebensphase der eine Partei zusammenführt. Ich will meinen Teil dazu beitragen, Aber man muss auch Menschen haben, die von allen Seiten respektiert werden. Und ich glaube, in Teilen der Partei findet man mich nicht so aufregend wie in anderen Teilen der Partei. Deswegen muss man seine Beschränkungen kennen. Aber trotzdem glaube ich, dass es deswegen eine große Chance gibt, dass es Menschen gibt, die normalerweise gar nicht zum Zug kommen würden.
Jetzt ist uns gelungen, ein kurzes Bild-Zeitungsinterview innerhalb der Phoenix-Runde zu machen. Jetzt wieder setze ich nochmal an mit meiner Frage, dass ich da jetzt also frei Teams bilden können, also möglicherweise auch freie Radikale, die sich ja auch im Raum zusammentun können. Könnte eine solche Doppelspitze auch wirklich eine Richtungsentscheidung wären, zum Beispiel für die SPD nach links zu gehen, dass da zwei, die sich eigentlich einig sind, in der politischen Richtung zusammentun? Oder wird man in der Partei nach Ihrer Einschätzung darauf Wert legen, dass da möglichst breit aufgestellt wird?
Ich glaube gar nicht so sehr, dass es darum gehen wird, links, pragmatisch, wie auch immer, sondern dass die entscheidende Frage sein wird, wie stellen sich die einzelnen Kandidaten zur GroKo auf? Also wie klar wird die Aussage sein, diese GroKo muss vorbei sein, oder wie klar wird die Aussage sein, wir möchten weitermachen? Und ich glaube, das ist die viel spannendere Frage. Am Ende denke ich, dass tatsächlich in der SPD-Basis eine große Lust darauf ist, endlich aus dieser GroKo rauszukommen. Aber ich glaube, dass sich irgendwie niemand so richtig überlegt hat, was dann eigentlich passiert. Und wenn es Neuwahlen gibt und die SPD dann vielleicht nur noch bei 10 oder 9% liegt, wie wenig Leute sich dann eigentlich nur noch für diese Partei interessieren. Ich glaube, das ist die viel spannendere Frage, ob links oder pragmatisch GroKo ja oder GroKo nein.
Ist eine Doppelspitze eigentlich der SPD zu empfehlen? Gibt es auch möglicherweise eine Konstellation, die sogar die Führungsfähigkeiten einer solchen Spitze befördert? Oder ist eher die Gefahr, dass man sich da auch dann im Weg steht, dass da Rivalität entsteht?
Also es ist auf jeden Fall eine Chance, die unterschiedlichen Strömungen in der Partei, die es ja durchaus auch gibt, die unterschiedlichen regionalen Aspekte dann auch zu berücksichtigen. Aber es beinhaltet natürlich immer auch die Gefahr, dass hier auch Konflikte auftreten, spätestens dann, wenn es darum geht. Und ich glaube, den Anspruch hat die SPD noch nicht verloren, den Kanzler oder Kanzlerkandidatin zu stellen. Dann müssen sich die beiden auch darauf einigen, wer es denn übernehmen soll. Also insofern, Konfliktpotenzial gibt es, aber das ist kein Grund, das nicht hier zu probieren. Entscheidender, glaube ich, ist die Führungsstärke, die von diesem Team oder eben auch von dem Einzelkandidaten ausgeht. Denn ich glaube schon, dass die Partei auch ein Stück weit Führung braucht. Und das heißt, sie braucht auch starke Kandidaten, die eben anerkannt werden innerhalb der Partei und die eben das Defizit der Partei, das programmatische Defizit eben beheben können und wieder die Partei auf eine richtige Richtung bringen. Da bin ich auch ganz anderer Meinung als Sie. Da denke ich eher, dass die Partei ein Problem hat, was die soziale Komponente anbetrifft. Da stimme ich Ihrem Kollegen Herrn Solt von der FAZ zu, der heute geschrieben hat, der übersteigerte Wirtschaftsliberalismus, das ist eigentlich die Quelle auch der Probleme, nicht nur der SPD, auch die der CDU, wie er meinte. Ich denke, da ist einiges dran, denn das, was wir erleben, ist ja sozusagen das Gefühl vieler, vieler Bürger des Kontrollverlustes von Politik insgesamt. Das betrifft beide Parteien und das betrifft eben auch viele Lebensbereiche. Insofern denke ich schon, das ist primär ein Problem der SPD, aber es ist bei weitem nicht nur ein Problem der SPD, es ist ein Problem der beiden Volksparteien. Und wollen sie eben ihre zentrale Rolle wiederfinden, müssen sie wieder eben als interessensüberspannende Gruppierungen dann agieren. Und das könnte ein Duo durchaus schaffen, dann, wenn sie eben für unterschiedliche Interessen auch stehen und die allerdings zu einem überzeugenden Gesamtprogramm dann
zusammenbringen. Das heißt, die CDU hat im letzten Dezember einen strategischen Fehler gemacht, dass sie nicht AKK und Friedrich Merz an die Doppelspitze gewählt hat.
Die also, müssen sich verstehen. Sie hat ja eine Doppelspitze. Das ist ja das Problem derzeit. Allerdings eben, wobei die Aufgaben und die Zuständigkeiten nicht so ganz klar sind. Aber da zeigt schon eine Doppelspitze, in dem Fall eben Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin. Mhm. Vor dieser Entscheidung steht die SPD zumindest noch nicht. Das birgt schon auch einige Probleme.
Lass mich noch eine Frage zum Personal stellen. Vielleicht das nochmal, was ich gerade auch schon Johannes Kahrs an Frage gestellt habe. Thorsten Schäfer-Gümbel, einer der drei einer der drei Parteivorsitzenden, hat ja gestern so in der Pressekonferenz so nebenbei eigentlich gesagt, also im Prinzip kann sich ja jeder bewerben dafür, der das SPD-Parteibuch hat. Wie weit muss denn da die Fantasie reichen, was Bewerber angeht? Es gibt ja aus Sachsen von Ulbich, dem Landesvorsitzenden, Vorschlag, es soll auf jeden Fall einer der beiden Kommunalpolitiker oder Kommunalpolitikerin sein. Muss man sich da auch auf ein völlig neues Personalprofil an der Spitze einstellen?
Ja, also ich glaube, dass die Offenheit des Verfahrens diese Möglichkeiten mitbringt, und das würde ich auch als Stärke dieses Verfahrens bezeichnen, weil es eben heißt, dass man mal den Blick weitet und nicht immer nur auf die Verdächtigen guckt, die sowieso sozusagen ja im Gespräch sein könnten. Und deswegen sehe ich diese Chance. Ich glaube aber schon, dass es jetzt auch nicht sein kann, dass wir sagen, okay, in der Spitze muss auf jeden Fall rechts und links abgebildet sein, da muss abgebildet sein Kommunalpolitik, da muss dieses und jenes noch abgebildet sein. Am Ende geht es darum, dass wir ein Team haben, was im Gesamten überzeugt, was diese Führungsstärke, die gerade angesprochen wurde, eben auch mitbringen kann, was die Partei zusammenhalten kann, aber was vor allem deutlich machen kann, dass es nach vorne dass wir eine Politik machen, die die Menschen überzeugt und aus meiner Sicht, die vor allem auch die jungen Menschen wieder überzeugt. Wenn das Europawahlergebnis eine Sache gezeigt hat, dann, dass wir da dringend Nachholbedarf haben, und das muss so eine Führungsspitze leisten.
Kann denn diese Entwicklung hin zu einer erneuerten SPD noch gestört werden durch miserable Wahlergebnisse am 1. September in Brandenburg und Sachsen und am 27. Oktober in Thüringen?
Also ehrlicherweise ist es so, dass die Prognosen ja alle nicht gut sind. Die SPD weiß, dass sie kämpfen muss. Gleichzeitig muss man sich personell neu aufstellen. Gleichzeitig muss man das Profil, das Inhaltliche einfach nochmal schärfen, weil wir sehen, dass es nicht ankommt. Da haben wir Fehler gemacht. Das ist eine schwierige Mischung. Und das muss natürlich auch bis Dezember gelingen. Und der Parteitag wird auch nicht einfach, weil man dann ja auch eine inhaltliche Neuaufstellung hinbekommen muss. So, und deswegen, glaube ich, ist eine Spitze gut. Deswegen ist es uns wichtig gewesen, dass man kein Verfahren findet, wo zwei zusammengepackt werden nach Proporz, Regionalitäten, was auch immer, sondern dass sich die Teams selber suchen und dass sie sich vertrauen können. Wenn man sich bei der Linken das anguckt, das sind ja immer so zwei Flügelvertreter, die gegeneinander stehen. Das hatten die Grünen auch. Jetzt haben sie zwei, die sich zusammengefunden haben, jenseits des Proporzes. Und ich glaube, dass das wichtig ist und dass das aber auch den Impuls gibt und die Führung, die Sie angesprochen haben, die man braucht, damit man, wenn man so ein Wahlergebnis im Rücken hat, natürlich auch die Partei dann eher zusammenführt.
Dass sich viele aus der Parteiprominenz zurückhalten, glauben Sie, dass noch keiner im Prinzip richtig seinen Hut in den Ring geworfen hat, ist das eine taktische Zurückhaltung oder sieht man da auf das Schicksal von Andrea Nahles und sagt sich, das will ich mir nicht unbedingt antun?
Ich denke, es ist eine Mischung aus beidem. Tatsächlich ist es so, wenn man im jetzigen Zustand SPD-Vorsitzender oder SPD-Vorsitzender werden will, dann wäre man, glaube ich, schlecht beraten, das zu früh zu sagen. Ich glaube, es gäbe nichts Schlimmeres für einen Kandidaten, wenn er jetzt vom Parteivorstand öffentlich besondere Rückendeckung bekäme. Denn das sind genau eben diese Mechanismen, die SPD-Basis nicht mehr sehen will. Ja, also ich glaube, man muss sich da sozusagen als Kandidat durch die Region, durch die Basis kämpfen, um anzukommen. Aber dennoch finde ich schon erstaunlich, die Entwicklung nach dem Abgang von Andrea Nahles, weil da war ja noch gar nicht klar, dass man in diese Richtung gehen möchte, ja, dass da nicht Leute schneller gesagt haben, Mensch, wir müssen das jetzt anpacken, dass ein Stefan Weil aus Niedersachsen nicht gesagt hat, jetzt bin ich in der Verantwortung. Das zeigt schon so ein bisschen, dass viele sagen, um Gottes Willen, wenn ich jetzt nach Berlin gehe, bin ich der Nächste, der in einem Jahr weg ist, weil es einfach zu viele andere Beispiele vorher gegeben hat.
Ist das zu wenig attraktiv, in Ihrer Partei Chef oder Chefin zu sein?
Also ich würde da wirklich vehement widersprechen, weil ich glaube, dass das, was nach dem Rücktritt von Andrea Nahles passiert ist, nichts damit zu tun hat, dass alle sagen, dieses Amt ist nicht mehr attraktiv, sondern ich glaube, dass alle verstanden haben, dass es sich jetzt mal lohnt, durchzuatmen, mal einen Schritt zurückzutreten und dann überlegt, in einen Prozess zu starten. Und genau das haben wir jetzt gemacht mit diesem Verfahren. Und ich glaube nicht, dass es am Ende dazu führt, dass keiner diesen Job machen will, sondern ich bin mir sehr sicher, dass sich Teams finden.
Jemand werden sie finden, das glaube ich auch.
Nicht irgendjemanden, sondern ich bin mir ganz sicher, dass wir auch ein hervorragendes Team finden werden, was am Ende die Partei führen wird. Aber so ein Team muss sich eben auch erstmal finden. Und es muss dann natürlich auch ein Team sein, was irgendwie Neuanfang repräsentieren kann. Das ist klar. Aber trotzdem glaube ich, dass es gut war, dass wir diese Zeit uns genommen haben und nicht jetzt auch wieder diesen Nachfragen immer wieder nachgegangen sind, wer soll es denn werden, wer soll es denn werden. Zwei Menschen an der Spitze werden das Problem der SPD nicht alleine lösen können, sondern das ist viel größer und wir werden es gemeinsam auch in der Dimension lösen.
Sie hatten mir ja gerade unterstellt bei der Eingangsfrage, als ich gesagt habe, innerliche Erneuerung ist ein Synonym für Ideen und Ratlosigkeit. Viele Sozialdemokraten glauben ja, dass die GroKo der Partei ganz schlecht bekommt. Die GroKo ist so ein bisschen so ein Sündenbock geworden. Das klingt so ein bisschen auch wie eine Ausrede, dass man nicht wahrhaben will, dass das eigentliche Problem ihrer Partei doch die inhaltlichen Defizite sind. Liegt das vielmehr in den ungelösten inhaltlichen Fragen und hat gar nicht so sehr viel mit der Großen Koalition zu tun?
Ja, also ich glaube, man darf natürlich nicht hingehen und sagen, die Große Koalition ist sozusagen die einzige Ursache für den Stand, an dem wir stehen. Ich glaube, das ist verkürzt. Ich glaube aber schon, dass es am Ende darauf ankommt, dass es ein Gesamtpaket ist. Und zumindest für meine Generation gilt schon, dass die meisten die SPD vor allem in der Großen Koalition kennen. Das heißt, wofür wir alleine stehen als Partei, ist vielen gar nicht mehr bekannt. Und ich glaube schon, dass dieser Fakt eine Rolle spielt. Aber es ist nicht der einzige Fakt, der eine Rolle spielt, sondern da würde ich auch daran anknüpfen, die Frage, wie wird eigentlich Reichtum verteilt? Haben wir als SPD noch ganz klar die Antwort gegeben, dass wir dafür sorgen, dass am Ende der was leistet, der irgendwie hart arbeitet, wirklich auch mehr bekommt und es nicht sozusagen in den Taschen von anderen verschwindet. So, das ist, glaube ich, was, wo wir nicht das klare Profil gezeigt haben, wie wir es hätten zeigen müssen und zeigen können. Da sind auf jeden Fall Dinge, die wir angehen müssen. Da würde ich auch widersprechen, dass Rente und Sozialpolitik nicht ein Thema ist, in dem wir uns profilieren müssen. Aber ich würde da auf jeden Fall auch zustimmen, dass die Frage, wie bringen wir eigentlich die soziale Dimension und die Umweltdimension zusammen, dass wir auch da eine Antwort brauchen. Und da bin ich wiederum der Meinung, dass es auch nur die SPD ist, die da eine Antwort gibt, für beide, die beide Dimensionen miteinander verbindet. Das werden am Ende nicht die Grünen sein, glaube ich, die das können, sondern wir müssen die Antworten liefern. Und da sind wir dran und da erwarte ich auch viel von diesem Parteitag. Und da werden wir auch als Jusos uns einbringen und unsere Position deutlich machen und sagen, es muss auch was getan werden für eine ökologische Wende. Und wir müssen auch am Ende die Systemfrage stellen.
Herr Hilmer, ist die GroKo für die SPD eine Hypothek?
Also es hat die Abfolgen von GroKos, es ist ja nicht nur eine gewesen, sondern es ist die dritte in relativ kurzer Folge, hat sicherlich dazu beigetragen, dass es den Bürgern immer schwerer fällt, die beiden Volksparteien voneinander zu unterscheiden. Und das ist ein ganz wesentliches Momentum auch für die Probleme der Volksparteien. Das hat auch mit der Union zu tun natürlich unter Merkel, die die Union deutlich in die Mitte gerückt hat, in vielen Punkten auch sehr nahe zur SPD und die SPD sich da in der Hinsicht nicht mehr deutlich abheben konnte von der CDU und CSU. Insofern ist es nachvollziehbar, dass innerhalb der SPD das Bedürfnis besteht, wieder nach klaren Alternativen und Mehrheiten. Ich glaube schon auf der anderen Seite, dass eben die Frage, wie man eben mit den Problemen jetzt umgeht, nicht unbedingt dazu geeignet ist, jetzt schon den Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, mit dem Parteitag, mit eben der jetzt bevorstehenden Klausur, wo man dann nochmal den Zwischenstrich ziehen will unter die Große Koalition, sei schon der Austritt beschlossen, denn dafür sind viel zu viele Fragen ungeklärt und man sollte auch nicht den Fehler machen, wie bei den letzten Bundestagswahlen aus Sicht der SPD, eben unvorbereitet, ohne ein klares programmatisches Profil wieder vor den Wähler zu treten. Diesen Fehler hat die SPD schon zwei, dreimal gemacht, jetzt hintereinander. Beim nächsten Mal sollte sie klar machen, wofür sie steht und dafür sollen auch die beiden oder die Führungspersonen dann stehen.
Herr Kahrs, die SPD-Fraktion im Bundestag wird ja nicht müde zu sagen, wie sehr der Koalitionsvertrag, aber auch das, was man jetzt umsetzt, eine sozialdemokratische Handschrift trägt. Trotzdem wird die GroKo kritisiert, trotzdem gibt es viele, die da sich unwohl fühlen. Ist das vielleicht so nach dem Motto, wenn es die Union nicht gäbe, wäre noch viel mehr möglich? Zeigt aber auch, dass möglicherweise in der SPD doch Kompromissfähigkeit keinen so guten Stand im Moment hat.
Ich glaube, was uns fehlt und was man durch diese Doppelspitze und diese Neuaufstellung hinbekommen muss, ist, dass man auf der einen Seite regiert und eine Koalition hat, wo man Dinge durchsetzt und durchkämpft. Die ist mit Kompromissen verbunden. Die findet nicht immer in jeder Lebensphase gut. Wir haben leider das Problem, dass wir Sozialdemokraten, weil wir eben am Thema hängen, immer die Hälfte bedauern eines Kompromisses, die wir nicht gekriegt haben. Während die Union, die etwas kühler ist, die Hälfte bejubelt, die sie gekriegt hat.
Weil sie machtbewusster ist?
Die ist meistens mit dem Thema nicht so inhaltlich beschäftigt. Sozialdemokraten sind häufig innerhalb dem Thema drin, wollen das, sind viel Leidenschaft dabei, während die anderen machttaktischer sehen, ja, kann man machen, kann man bleiben lassen. Das ist vielleicht eine Schwäche, aber auch eine Stärke. Im zweiten Schritt ist es aber so, dass man, glaube ich, und das ist das, was falsch gelaufen ist, einfach auch als Sozialdemokrat eher vertreten können muss, dass eine Partei eine andere Position vertritt, als die Koalition sie am Ende ermöglicht. Das heißt, wenn wir darüber reden, dass wir Wohnungsbau wollen in der Bundestagsfraktion und Sachen durchsetzen, dann muss die SPD zum Beispiel in der Lage sein zu sagen, wir wollen bundesweit Mietpreisdeckel von 2%, wir wollen keine Indexmieten, wir wollen keine Staffelmieten, das ist unsozial. Dann muss es aber auch möglich sein, das als Partei zu sagen, ohne dass dann gleich alle sagen, aber ihr seid doch unglaubwürdig, weil ihr es als Partei in der Regierung nicht umsetzt. Und das ist der Konflikt, wo man einfach das mal aushalten muss. Wo wir das uns dann vornehmen müssen, dass die Regierung das macht, was machbar ist. Und die Partei aber aufzeigt, wo es hingeht, wenn wir stärker werden oder wenn wir nicht mehr in der GroKo sind, sondern mit jemand anderem koalieren, was dann möglich wäre. Man muss dann auch die Fantasie mal beflügeln.
Jetzt versucht die SPD diesen Widerspruch ja im Moment dadurch zu überbrücken, dass sie beim Beispiel Grundrente sagt, also nicht nur die Partei möchte das ohne Bedürfnisprüfung, sondern auch in der Bundesregierung soll das beschlossen werden, dieser Gesetzentwurf von Hubertus Heil, obwohl es nicht im Koalitionsvertrag steht. Was steckt dahinter? Eine Taktik der SPD, zu sagen, wir gehen über den Koalitionsvertrag notfalls noch hinaus? Oder ist das auch der Versuch, mit einem Rückzugsgefecht dann doch in der GroKo zu bleiben? Was meinen Sie?
Mir kommt es schon so vor, dass einige in der SPD da in gewisser Weise provozieren wollen, also ein bisschen weitergehen, als abgemacht war im Koalitionsvertrag. Und wenn man sich die Details eben zur Grundrente anschaut, ist es ja tatsächlich absurd, das ohne Prüfung zu machen, also diese Grundrente einzuführen. Von daher glaube ich schon, dass es da Gedanken...
Das kann man so nicht stehen lassen. Es ist weder absurd, sondern man muss sich mal überlegen, was so eine Prüfung im Kern für den Betroffenen bedeutet. Und ehrlicherweise, nein, es ist nicht absurd, es ist sogar vernünftig, weil wir nicht im Almosensystem sind, sondern im Beitragssystem.
Warum haben Sie dann den Koalitionsvertrag aber so unterschrieben? Denn da steht ja drin...
In Koalitionsverträgen unterschreiben Sie auch das, was maximal geht. Es gibt aber auch jetzt genug andere Punkte, wo die CDU/CSU mehr will, als im Koalitionsvertrag steht. Was vollkommen legitim ist, das kann man immer wollen. Und wir wollen auch mal mehr, als im Koalitionsvertrag steht. Und dafür kann man streiten, das nennt man Demokratie. Das finde ich, so eng darf man das nicht sehen, weil es auch in der Sache richtig ist.
Aber damit erwecken Sie ja bei Ihren Wählern eine Erwartungshaltung, die Sie dann doch nicht erfüllen können. Denn beim Soli nehme ich an, das war das Gegenbeispiel, das Sie gerade gemeint haben. Und bei der Grundrente wird ja die jeweils andere Seite nicht nachgeben können. Sie können nicht für die Gesamtabschaffung des Solis eintreten und die Union wird einer Grundrente ohne diese Bedürftigkeitsprüfung nicht zustimmen.
Das Charmante an einer großen Koalition ist, dass wenn beide Seiten glauben, dass mal was passieren muss, man auch Absprachen treffen kann, die etwas sachfremd laufen. Das ist dann manchmal so. So, ich glaube, dass sowohl die Union als auch die SPD nicht nur mit Blick auf die Umfragen, sondern auch in der Stimmung in der Bevölkerung gesehen haben, jetzt müssen mal Dinge entschieden werden und auch stattfinden. Und da darf man sich nicht weiter so verhaken, weil man im Klein-Klein hier mal und da mal anderer Meinung ist. Und dann muss eben der eine bereit sein, wenn er etwas will, was nicht im Koalitionsvertrag steht, der anderen Seite auch etwas zu geben, was nicht im Koalitionsvertrag steht. Und dann muss die Partei es akzeptieren, dass sie auf der einen Seite jubelt, weil sie was kriegt, und auf der anderen Seite aber etwas zustimmen muss, was sie vielleicht explizit nicht will und im Koalitionsvertrag sogar verhindert hat, weil man aber das andere will. Da muss man Abwägungen treffen. Und wenn am Ende für das Land was Vernünftiges dabei rumkommt, und das ist bei der Grundrente der Fall. Glaube ich, ist das eine Sache, die man machen kann. Dazu brauchen beide Parteien Mut. Das ist entweder so, wenn beide so stark sind, dass sie glauben, sie können sich was leisten. Oder sie sind so schwach, dass sie glauben, jetzt muss mal dringend was passieren. Bei letzterem Punkt sind wir, glaube ich.
Gut, das müssen wir noch abwarten, ob diese Grundrente dann nach SPD-Vorstellung kommt.
Die Frage ist, was die Union dafür haben will. Und dann wird die Diskussion.
Da wissen Sie aber noch nicht genau, was die Gegenleistung ist.
Das Gut. ist nicht meine Flughöhe.
Okay, dann warten wir das einfach ganz geduldig ab. Gerade die User sind ja diejenigen, die sagen, wir müssen inhaltlich was, es muss eine Neuausrichtung geben. Wo sehen Sie denn im Moment die größten inhaltlichen Defizite in der SPD?
Also ich würde da gerne noch einmal anschließen. Ich finde es vollkommen legitim, über diese Frage, wie die Große Koalition arbeitet und dass sie in Fragen so agiert, vollkommen okay. Aber ich glaube, dass das am Ende nicht den Befreiungsschlag bringt für die SPD. Auf jeden Fall nicht. Die CDU muss selber wissen, wie sie sich da positioniert. Und dass genau diese Formelkompromisse an vielen Stellen auch das sind, was schwer zu vermitteln ist. Deswegen glaube ich, ja, wir müssen diese großen inhaltlichen Fragen aufmachen. Für mich an ganz zentraler Stelle ist natürlich auch die Umweltfrage, weil ich glaube, dass keine Frage mehr deutlich macht, dass wir über das Wirtschaftssystem, in dem wir leben, diskutieren müssen, dass wir auch über den Konsum, den wir haben, diskutieren müssen. Das heißt, die Systemfrage an sich wirft keine Frage so klar auf wie die Umweltfrage. Und ich glaube, die SPD muss vor allem eins tun, sie muss die soziale Dimension unterstreichen und sie muss klar machen, dass am Ende der Strom aus der Steckdose noch bezahlbar ist. Und das heißt für mich, dass wir investieren müssen als Gesellschaft. Wir müssen als Gesellschaft sagen, dass wir bereit sind, die Verantwortung zu tragen. Und das heißt auch, dass wir zu massiven Investitionen am Ende bereit sind und dass man im Zweifel auch über so Punkte wie die Schuldenbremse oder so nochmal sprechen muss.
Das heißt aber, Sie sehen ja nicht die Gefahr, dass die SPD dabei gerade Umwelt gerade so en vogue ist, so als Trittbrettfahrer einer Surfwelle, Stichwort Umwelt, Klima, wahrgenommen wird?
Nein, das glaube ich eigentlich nicht, weil wenn man sich auch, kann man ganz zurückgehen in unsere Geschichte, dann ist immer auch diese Frage Ausbeutung der Natur ein Punkt gewesen, aber eben auch Ausbeutung des Menschen. Deswegen, für uns geht es, glaube ich, immer nur zusammen. Und ich glaube auch nicht, dass die Umweltfrage an sich das einzige Thema ist, was wir jetzt bearbeiten müssen. Aber es ist auch ein wichtiges Thema. Ich glaube schon, dass die Frage der Digitalisierung eine ist, die wir jetzt stellen müssen. Und zwar nicht nur als Buzzword, was wir einfach mal in den Raum stellen, sondern jetzt gerade sind doch Errungenschaften, die unsere Partei und die Arbeiterbewegung insgesamt erkämpft hat, dass die in Frage gestellt werden. Und die Frage ist, wie können wir das rüberretten ins nächste Jahrzehnt sozusagen und in das digitale Zeitalter. Aber wie können wir auch noch weitergehen? Ich glaube, dass keine Entwicklung so viele Chancen bietet wie diese. Ich glaube, wir können es schaffen, dass die Digitalisierung und auch die Technisierung dazu führt, dass es am Ende den meisten Menschen besser geht. Und wenn wir dieses Versprechen wieder mit Inhalt gefüllt geben können als Partei und auch sagen können, deinem Kind wird es besser gehen, dann bin ich mir sicher, dass die Partei auch wieder die stärkste Kraft werden kann.
Aber das nimmt Ihnen der Wähler, ja, glaube ich, nicht ab, wenn die größte Debatte, die die Jusos auch geführt haben, eben die über Enteignung war und jetzt nicht über Digitalisierung. Also ich glaube, man muss auch in dieser ganzen SPD-Debatte auch mal die Frage stellen, was eigentlich Kevin Kühnert oder wie sehr Kevin Kühnert eigentlich erstens Andrea Nahles zugesetzt hat, ja, als Juso-Chef und wie wenig eigentlich sozusagen diese große Debatte, die er angestoßen hat, nämlich die Frage der Enteignung, glaube ich, dazu führt, dass ihre Wähler zurückkommen.
Genau, das ist ja der Punkt, den ich in der Umweltfrage deutlich gemacht habe. Ich glaube, dass es genau richtig war, diese Enteignungsfrage zu stellen und mal zu sagen, Entschuldigung, wir haben auch noch Konzepte, die über den Tag hinausgehen und wir kommen auch dazu, die bestehenden Verhältnisse in Frage zu stellen. Das ist, glaube ich, das ist die Grundaufgabe von Politik. Und ich glaube, wir erleben gerade in dieser Zeit einen Punkt, wo das überhaupt nicht mehr passiert. Das heißt, wir brauchen auch Stimmen, die sagen, hey, lasst uns doch mal weitergehen und lasst uns doch mal weiter gucken.
Deswegen, wie weit wollen Sie dann
war
gehen?
Das richtig, an der Stelle auch die Systemfrage zu stellen und darüber zu diskutieren. Deswegen sehe ich das überhaupt nicht als Problem an und würde auch nicht sagen, dass Kevin da in irgendeiner Weise etwas gemacht hat, was sich nicht gehört oder was jetzt nicht angemessen wäre, sondern ich glaube, genau diesen Schritt müssen wir gehen. In Kombination natürlich auch mit realen Antworten, die heute gelten und die heute auch im Zweifel dazu führen, dass wir bei einer Vision ankommen können, die dann beschrieben wird und die auch von Kevin beschrieben worden
ist. Da hat ja Johannes Kahrs drauf reagiert, auf diesen Vorschlag von Kevin Kühnert über die Kollektivierung mit einem Tweet, mit dem Inhalt, was hat der denn geraucht? Das kann ja nicht legal gewesen sein. Also was er geraucht hat, muss man in der SPD kiffen, um für die Kollektivierung zu sein?
Ich finde ja, nur jeder vierte Deutsche versteht Ironie. Wir können das jetzt hier mal abzählen, dann wissen Sie, wo wir landen. Im Ergebnis ist es aber, glaube ich, so, also mich hat der Zeitpunkt geärgert im Europawahlkampf. Das hat die Spitzenkandidatin 2 Wochen aus den Medien verbannt. Wir haben nicht über Europa geredet. Und ich finde ja, und da kann ich ihr noch recht geben, man muss über alle Themen reden können in einer Partei. Das ist vollkommen in Ordnung. Man muss manchmal sich überlegen, wann man das macht und was dann wo solidarisch ist. Aber wichtig ist mir, dass man als Partei grundsätzlich die Kernpunkte, die man hat, mit Konzepten untermauert und die rüberkommen. Und wenn man das nicht macht, weil man immer schon die Kompromisse in der Koalition im Kopf hat, dann ist das schwierig. Also zum Beispiel ist es klar, dass wir eine Bürgerversicherung wollen im Gesundheitsbereich. Jetzt gibt es einige, die sagen, jetzt darf man aber das nicht allzu laut predigen, weil wir es mit Jens Spahn nie im Leben kriegen werden. Wir wollen natürlich bei der Pflege ganz anders bezahlen und bei Erziehern. Das ist mit der Union nicht möglich, aber trotzdem muss man jetzt Konzepte entwickeln, wie man das hinbekommt. Das heißt, in all diesen Bereichen, ob es Rente ist, wollen wir nicht, dass die Rente absackt. Aber man muss auch einem 20-, 30-Jährigen, 35-Jährigen in die Augen gucken können und ihm sagen können, wie das mit seiner Rente funktioniert. Und das sind sozialdemokratische Kernthemen wie die Zukunft der Arbeit, was passiert bei der Digitalisierung. Da ist ja viel entwickelt worden. Und ich glaube nicht, dass Umwelt alleine das Thema ist. Man muss Umwelt immer auch mit Sozialpolitik und Arbeitsmarktpolitik mitdenken. Natürlich kann ich keine Umweltpolitik machen, wo die Leute alle morgen arbeitslos sind oder wo normale Arbeitnehmer eine Mietnebenkosten haben, die höher ist als die Miete. Das kann ich bei mir in meinem Wahlkreis in Billstedt oder Mümmelmannsberg überhaupt niemandem erklären. So, und deswegen muss man das zusammendenken. Ich freue mich übrigens auf den Tag, an dem die Grünen mal erklären müssen, wie sie in dieses gelobte Land, in diese Wohlfühlwelt, in diese Traumfantasie, in die sie da kommen wollen, wie sie da hinkommen wollen. Und in meinem Leben ist das so, dazu braucht es Konzepte, da muss man Vorstellungen haben, da muss man aufschreiben, wie das geht. Und dann kommen wir zu der Frage, was kostet das, wer bezahlt das, wie kommen wir dahin, nicht? Wie ist das, sind Urlaubsreisen noch genehm, sind Dienstreisen noch genehm, wie ist das mit den Autos, wer bezahlt überhaupt hier den ganzen Strom, warum zahlen das eher die Mieter und diejenigen, die dann die Sonnenkollektoren haben und die Windräder, zahlen es eben nicht, sondern kriegen das, wie ist die gesellschaftliche Umverteilung in dieser Frage? Das alles muss man als Partei legitim machen und da muss man als Fraktion überlegen, wie viel kriege ich davon jetzt gerade mit welchem Koalitionspartner umgesetzt. Mit den Grünen war das auch nicht immer ganz einfach, wenn ich mich an 2098 bis 2005 erinnere. Also da muss man eben dann auch kämpfen, aber muss beides machen und wir waren dazu schwach. Das muss man einfach sagen und zugeben und das ist die Aufgabe der beiden Neuen, die Partei inhaltlich so aufzustellen, dass der Wähler weiß, was auch in einer anderen Konstellation mit uns möglich ist.
Wir sind ja noch bei den inhaltlichen Defiziten. Viele Menschen sagen ja bei Umfragen, dass die SPD zu wenig interessieren würde, wo den Menschen, wo es ihnen auf den Nägeln brennt. Sie haben in dieser Studie auch, gibt es zwei Themenbereiche, Migration und innere Sicherheit, wo diese Lücke besonders deutlich wird. Hat da die SPD zu einem Teil ihrer Wähler einfach den Kontakt verloren? Also die Frage, wie gehen wir mit Migration um, wie gehen wir mit Abschiebungen um, muss wieder mehr für die innere Sicherheit getan werden, auch mehr Geld ausgegeben werden, die Polizei gestärkt werden? Ist das ein zu großes, eine zu große Differenz zwischen der SPD und ihren potenziellen Wählern?
Also ich glaube, da ist schon ein bisschen was auseinandergelaufen. Das hat eben mit dem Thema Sicherheit zu tun. Sicherheit ist ja ein sehr vielschichtiger Begriff. Das hat mit sozialer Sicherheit zu tun. Darüber haben wir jetzt schon ausreichend gesprochen. Aber das hat eben auch mit Sicherheit vor Altersarmut, das hat mit Sicherheit auch vor Kriminalität und das hat auch eben mit Sicherheit, was sozusagen das Grundgefühl, ich fühle mich hier zu Hause, zu tun. Und da glaube ich schon, dass die SPD so ein bisschen die Probleme ihrer klassischen Klientel eben der sozialen Schwachen etwas aus dem Blick verloren hat. Es gibt ja andere sozialdemokratische Parteien, die da zum Teil ein bisschen erfolgreicher zuletzt unterwegs waren. Und das in der Regel dadurch, dass man eben die klassische Einteilung Wirtschaftssozialpolitik relativ deutlich links und in der Gesellschaftspolitik, gerade mit Blick auch auf eine mögliche Koalition mit den Grünen, eher konservativ, denn mit den Grünen kann man dann immer noch Kompromisse schließen, aber dass man, wie das 2009 der Fall war, dass die SPD die Grünen in der Gesellschaftspolitik überholen wollte und die Grünen die SPD in der Finanzpolitik links überholen wollte, das scheint mir nicht unbedingt eine sehr sinnvolle Arbeitsteilung. Also da ist mir die klassische SPD dann doch, glaube ich, eher in der Lage, wieder zurück in die Erfolgsspur zu führen. Und das hängt auch mit Migrationspolitik zusammen. Das hängt aber eben auch mit anderen Dingen zusammen. So das Stück weit Kontrollverlust, das sollte die SPD schon auch ernster nehmen und sollte auch versuchen, eben diese Befürchtungen seitens der Bevölkerung auch zu beheben.
Macht sie das zu wenig nach Ihrer Überlegung, dass da in der gerade in dieser in dem Bereich innere Sicherheit da die SPD eigentlich sehr viel mehr noch machen könnte und auch möglicherweise da erfolgreicher wäre, wenn sie da eine andere Politik anbietet?
Absolut. Ich denke, dass da schon Martin Schulz im Wahlkampf einen großen Fehler gemacht hat, dass er es nicht größer thematisiert hat. Und vor allem, muss man sagen, fehlt der SPD eben eine Person, die das personifiziert. Früher hatte man Otto Schily. So, und der hat den vielleicht nicht allen in der SPD gut gefallen, aber denjenigen, die Law and Order, Recht und Ordnung wollten, die haben sich in Schily wiedergefunden. Und ich glaube, die SPD hat es nicht geschafft, da wirklich jemanden aufzustellen, der diese Probleme ansprechen kann. Und dann ist es natürlich so, dass es bei der SPD dann große Angst gibt, diesen linken Flügel zu brüskieren, wenn man jetzt möglicherweise zu deutlich fordert, dass es dann eben auch Abschiebungen geben muss und dass es da klare Kante geben muss, wenn man gleichzeitig eben Kriegsflüchtlingen helfen will. Und ja, das hat die SPD verpasst, was man natürlich auch an einer Wählerabwanderung zur AfD sieht. Das ist ja nicht nur die CDU, die da Wähler verliert, sondern auch die SPD.
Wenn man, wenn Menschen gefragt werden, wohin sich die SPD eigentlich politisch bewegen soll, dann sagt sowohl die Mehrheit der SPD-Wähler als auch insgesamt der Wähler, sagt eigentlich eher nach links. Das würde ja jetzt quasi ihre Fantasien auch beflügeln, dass das so eine linkere Politik eigentlich das ist, was der SPD helfen wird.
Ja, ganz genau. Also ich bin der Meinung, dass, dass wir den Weg nach links einschlagen müssen. Das heißt aber vor allem soziale Sicherheit für mich und ich glaube auch für sehr viele in der SPD. Also es geht darum, auch mal deutlich zu zeigen, dass zum Beispiel eine Deregulierung von Arbeit passiert ist, vor allem auch für junge Menschen, für Frauen. Dass wir da wieder sagen, wir sind da, wir sind an eurer Seite und wir werden ohne Kompromisse dafür kämpfen, dass das nicht weiter so ist, dass wir nicht mehr diese Vermögensverteilungen und so weiter haben. Und ich kann nur davon abraten und ich werde auch mich dafür einsetzen und wir als Jusos sowieso, dass wir keine Wege einschlagen wie die angesprochenen, die jetzt in Dänemark eingeschlagen werden, weil ich nicht glaube, dass es richtig ist, zu sagen, an der Stelle müsste sich die SPD bewegen. Ich glaube, wenn man klar gesagt hätte, wir wollen in der Migrationspolitik eine Willkommenskultur, aber wir werden auch investieren, indem wir Integration möglich machen. Wenn man da klar gesagt hätte, wir entscheiden uns für diesen Weg, dann wären auch die Wählerinnen und Wähler dann vielleicht nicht zu den Grünen abgewandert.
Weil man sagen muss, Sie haben die dänischen Sozialdemokraten erwähnt, die sind ganz klar für soziale Gerechtigkeit, auch im Sinne der SPD-Sozialpolitik, aber eben in der Migrationspolitik haben sie einen anderen Ansatz gehabt, wesentlich restriktiver vorzugehen. Stehen Ihnen die Nackenhaare zu Berge, wenn Sie hören, dass die SPD linker werden soll?
Also ich bin ja Abgeordneter des Wahlkreises Hamburg-Mitte und wir haben viele eher schwierige Stadtteile da. Also ich wohne in St. Georg. Wir haben das Gleiche in Billstedt, Mümmelmannsberg, aber wir haben auch Probleme in Barmbek. Und da ist es so, dass der Wähler natürlich auf der einen Seite soziale Gerechtigkeit will. Deswegen Index- und Staffelmieten, das kriege ich jeden Tag um die Ohren gehauen, dass wir sowas überhaupt noch erlauben, weil es ja dazu führt, dass Menschen ihre Wohnungen verlieren. Auf der anderen Seite wollen die Menschen aber da, wo sie wohnen, auch angstfrei leben. Gerade ältere Menschen, jüngere Menschen, Frauen wollen durch die Straßen gehen können und wollen keine Angst haben. So, das hat einmal mit zur Kommunalpolitik zu tun, deswegen ist die wichtig von Beleuchtung, öffentlichen Nahverkehr. Aber die wollen natürlich auch angstfrei sein. Und dieses Angstfreie muss auch Sozialdemokratie garantieren. Und überall da, wo die SPD regiert, ob das in Rheinland-Pfalz der Fall ist, ob es in Brandenburg der Fall ist oder in Hamburg, ist es so, dass sie Innenminister oder Innensenatoren haben oder in Niedersachsen, der Pistorius, die da relativ klar sagen, was Sache ist. Und ohne das kriegen sie es als Sozialdemokrat nicht hin. Sie müssen, finde ich, und da hat meine Kollegin ja auch vollkommen recht, natürlich eine Willkommenskultur haben. Sie müssen sich um Menschen kümmern, die herkommen und integrieren. Aber wenn die sich hier falsch benehmen, wenn sie kriminell werden, dann muss man eben auch sagen, dass es Grenzen gibt und dass das Gesetz für alle gleich gilt. Und dafür muss dann das auch durchgesetzt werden. Deswegen haben wir als SPD in der letzten und in dieser Legislaturperiode Tausende von neuen Stellen für die Bundespolizei beschlossen. Wir haben Tausende von Stellen für den Zoll beschlossen, weil die eben auch diejenigen sind, die dafür sorgen.
Ich muss jetzt an der Stelle, die Sendezeit ist zu Ende. Das heißt, wir werden also auch auf diesem Gebiet noch eine Menge Diskussion in der SPD erwarten können in den nächsten Monaten bis zum Parteitag im Dezember. Ich bedanke mich, dass Sie hier waren. Liebe Zuschauer, jetzt kommt Phoenix der Tag. Unter anderem mit dem Thema, zunächst mal mit dem Moderator Thomas Bade. Thema ist Rechtsextremismus und auch der neue Friedensplan im Nahen Osten. Die Phoenix-Gesprächsformate können Sie, wenn Sie wollen, Tag und Nacht anschauen. Sie müssen nur ein kostenloses Abonnement lösen auf der Phoenix-Website www.phoenix.de und dann bekommen Sie den Podcast unserer Gesprächsformate. Morgen knüpfen wir uns in der Phoenix-Runde den Koalitionspartner der SPD vor. Titel: Union auf Profilsuche. Was ist eigentlich konservativ? Bleiben Sie bei Phoenix.